Die Radio Wissen. Update.
Man könnte ironischerweise sagen, das ist der spezielle britische Humor. Ich würde sagen, das ist eine echte Provokation für die EU der 27.
Der SPD-Europaabgeordnete Jo Leinen fasst zusammen, was in Brüssel viele denken. Ober-Brexit-Werber Boris Johnson wird britischer Außenminister. Für viele im Europaparlament ist das noch nicht so richtig zu verdauen. Sie kennen Johnson vor allem als Spaßvogel. Die neue britische Premierministerin Theresa May ist seit gestern im Amt. Sie will mit Personalien wie diesen offenbar die Gräben in ihrer Partei schließen. Das ist ein Thema im D-Radio-Wissen-Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Zuerst dachte ich, es sei ein Scherz.
Boris Johnson als Außenminister, das war die größte Überraschung, nicht nur für die grünen Europaabgeordnete Rebecca Harms. Johnson galt schon als abgeschrieben, weil er nach der Brexit-Abstimmung nicht Premierminister werden wollte.
Jetzt haben wir eine gewaltige Möglichkeit, um einen großen Erfolg aus unseren neuen Beziehungen zu Europa zu machen. Und ich bin begeistert, ein Teil zu sein.
Viele halten Johnson für unberechenbar, unter anderem der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok, allein mit Blick darauf, wie Johnson für den Brexit geworben hat.
In der Art, wie er ihn organisiert hat, mit Kampagnen, die nicht mal knapp an der Wahrheit vorbeigingen, sondern sehr weit an der Wahrheit vorbeigingen, jetzt europäische Politik zu betreiben hat oder mit Europa kooperieren muss.
Auch SPD-Mann Leinen befürchtet, dass es schwierig wird mit Johnson.
Er ist mit Sicherheit kein Freund dieses Europas. Und das macht es schwieriger, Brücken zu schlagen und zu auch Ergebnissen zu kommen des neuen Verhältnisses zwischen Großbritannien und der EU.
Johnson wird zwar als Außenminister viel mit der EU zu tun haben, er soll aber nicht derjenige sein, der die Austrittsgespräche führt. Für diese Aufgabe richtet die neue Regierungschefin ein eigenes Ministerium ein Brexit-Ministerium. Das übernimmt David Davis. Er ist langjähriger Abgeordneter bei den britischen Konservativen. Der Europaabgeordnete Brok will Großbritannien nicht EU-Rechte ohne Pflichten zugestehen.
Also David Davis, der ja auch mal Parteivorsitzender war, ist wirklich ein ideologischer Antieuropäer. Und da muss klar gemacht werden, wer Vorteile haben muss, muss auch die Lasten teilen.
Die Seite der Brexit-Gegner wird in der neuen Regierung in Großbritannien unter anderem von Philip Hammond vertreten. Er wird vom Außen- zum Finanzminister. May macht außerdem ihr Versprechen wahr, viele Frauen in Topjobs in der Regierung zu bringen, unter anderem als Innenministerin. Andere Spitzenpolitiker sind jetzt abgeschrieben, zum Beispiel Ex-Finanzminister George Osborne, der ein enger Vertrauter von Mays Vorgänger David Cameron ist. Oder Michael Gove, der sein Amt als Justizminister verliert. Er gilt als Konkurrent von May und war nach dem Brexit schon seinem Verbündeten Johnson in den Rücken gefallen. In Brüssel hat sich der britische EU-Kommissar Jonathan Hill verabschiedet, will aber der neuen Regierung keine weiteren Tipps mit auf den Weg geben.
Alle diese Leute im Kabinett werden jetzt Ratschläge in sämtliche Körperöffnungen gestopft bekommen. Ich habe nicht vor, dem noch etwas hinzuzufügen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Boris Johnson wird britischer Außenminister und das hat viele überrascht. User I am Lopez schreibt, jetzt fehlt doch eigentlich nur noch Nigel Farage als Entwicklungsminister. Der Brite Andrew Allen schreibt bei Facebook, die ganze Welt lacht über uns und jetzt lacht sie noch ein bisschen mehr. Und Niema Movasat witzelt, ich glaube langsam, dass Jan Böhmermann sich als Theresa May verkleidet hat und die Welt mit der Ernennung von Boris Johnson veralbert. Vince Madai meint, ein brillanter Zug von May. Falls die Verhandlungen mit der EU nicht so ausgehen, wie Großbritannien das will, und danach sieht es ja aus, dann kann sie Johnson für alles verantwortlich machen. Leider ist das nur gut für May und für niemanden sonst. User Vega schreibt bei tagesschau.de, ob das nun einigen Staaten in der EU passt oder nicht, es hat keiner, sich einzumischen in die Bildung einer neuen Regierung von England. Andere Staaten müssen ja auch fertig werden mit dem, was bei uns regiert. Und User 111 Mikratos meint, mit dem eigentlichen Brexit und den Verhandlungen mit Brüssel wird Boris Johnson ja gar nicht federführend befasst sein. Er wird oft von London weg sein und so gesehen hat Theresa May vielleicht gar nicht so unklug gewählt.
Was sonst noch wichtig war.
Die EU-Kommission hat ihr Verfahren gegen Google ausgeweitet. Sie nimmt sich das wichtigste Geschäft des US-Konzerns vor, die Online-Werbung. Google macht damit das meiste Geld, etwa 90% seiner 75 Milliarden Dollar Umsatz. Aus Sicht der EU verhindert Google, dass in bestimmten Fällen Werbung von Konkurrenten auf anderen Webseiten angezeigt wird. Aus Sicht von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager verhält sich Google unfair zu Konkurrenten. Das ist in ihren Augen auch zum Nachteil der Nutzer. Sie bekommen nur die Ergebnisse, die Google ihnen zeigen möchte, nicht die, die am besten für sie passen.
We believe that Google's actions have harmed consumers who get the results that Google wants them to see, not necessarily the ones that are most relevant.
Gegen Google laufen bei der EU-Kommission noch zwei weitere Verfahren. Auch da der Vorwurf, Google missbraucht seine Marktmacht. Dabei geht es zum einen um Google Shopping, zum anderen um Android. Sowohl mit seinem Preisvergleich als auch mit seinem Smartphone-Betriebssystem soll Google der Konkurrenz zu wenig Spielraum lassen. In Rheinland-Pfalz kann die Landesregierung weitermachen. Die CDU in der Opposition ist mit einem Misstrauensantrag gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer gescheitert. Die Abgeordneten der Regierungsparteien SPD, FDP und Grünen hielten zu ihr.
Die Koalition hat mir zwar signalisiert, dass sie hinter mir steht, aber dennoch, ich war dann auch sehr erleichtert, als die Wahl dann auch wirklich rum war.
Die CDU hätte zwei Abweichler gebraucht, um Dreyer zu stürzen. Grund für den Misstrauensantrag ist der Billigflieger-Airport Frankfurt-Hahn. Der Verkauf an einen chinesischen Investor ist geplatzt, offenbar weil es sich dabei nicht um ein seriöses Unternehmen handelte. An einer Firmenadresse in Shanghai fanden Reporter zum Beispiel nur einen Reifenhandel. Der Käufer für den Flughafen war allerdings im Auftrag des Landes von Unternehmensberatern geprüft worden. Jetzt sucht ein neues Team von Beratern nach einem neuen Interessenten für den Billigflughafen. Der macht Verluste, seit es ihn gibt. Für die Krankenversicherung geht wohl bald mehr vom Lohn ab. Der Spitzenverband der gesetzlichen Kassen stellt die Versicherten darauf ein, dass nächstes Jahr die Zusatzbeiträge steigen. Im Schnitt sollen es 1,4% sein, 0,3 Prozentpunkte mehr als bis jetzt. Bei einem Monatslohn von 2.000 Euro brutto wären das 6 Euro extra im Monat. Bis zum Jahr 2019 geht es nach der Prognose des Verbandes wohl hoch auf 1,8% Zusatzbeitrag. Die Kassen sagen, dass sie weiter zu wenig einnehmen, unter anderem weil der Staat in ihren Augen zu wenig für die Krankenversicherung von Hartz-IV-Empfängern dazugibt. Außerdem sagt der Verband, dass Pharmaunternehmen weiter zu hohe Preise für Medikamente kassieren können, auch noch mit einem neuen Gesetz, das gerade in Planung ist. Im letzten Jahr gab es so viele rechtsextreme Demos wie seit 25 Jahren nicht mehr. Der Tagesspiegel beruft sich auf Zahlen des Verfassungsschutzes. Demzufolge wurden 690 Demos gezählt, dreimal so viele wie 2014. Bei den meisten Kundgebungen von Rechtsextremen ging es um Asyl, Zuwanderung und den Islam. Die meisten Demos gab es in Ostdeutschland, vor allem in Thüringen und Sachsen. Die Pegida-Demos in Dresden sind nicht mitgezählt, weil die Gruppe dort bis jetzt nicht als rechtsextrem eingestuft wird. Pegida-Ableger, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, dagegen schon.
Was noch wichtig wird.
Die AfD will versuchen, der Grabenkämpfe in der Partei Herr zu werden. Dafür treffen sich die Chefs hinter verschlossenen Türen in Berlin. Die AfD-Fraktion in Baden-Württemberg hatte sich aufgespalten. Dahinter steckt auch ein Machtkampf zwischen den Vorsitzenden Frauke Petri und Jörg Meuthen. Den Umfragewerten der Partei hat das offenbar geschadet. Sie kommt bundesweit nur noch auf 8%.
Und sonst in der Welt?
Es klingt ein bisschen zynisch und das soll es wohl auch. Mehrere berühmte Musiker haben ein Video veröffentlicht, mit dem sie gegen Polizeigewalt gegen Schwarze protestieren. Der Titel: 23 Ways You Could Be Killed If You Are Black in America. Also etwa 23 Möglichkeiten, getötet zu werden, wenn du ein Schwarzer in Amerika bist. Beyoncé, Rihanna, Pharrell Williams und andere schildern nacheinander Situationen, in denen Schwarze von Polizisten getötet wurden. Zum Beispiel mit einem kaputten Bremslicht Auto fahren, CDs vor einem Supermarkt verkaufen, einen Kapuzenpulli tragen oder in deiner eigenen Wohnung ins Bad gehen. Nach jedem Satz wird das Foto des Getöteten eingeblendet. Am Ende des Videos ruft Alicia Keys dazu auf, eine Petition an US-Präsident Barack Obama zu unterschreiben. Es müsse radikale Veränderungen geben, damit alle Amerikaner das gleiche Recht haben, zu leben und glücklich zu werden.
Die Finanzbehörden in Griechenland setzen im Kampf gegen Steuerhinterziehung jetzt auch auf Schäferhunde. Die sollen an Flughäfen, Häfen und Grenzübergängen eingesetzt werden. Dort sollen sie nach Bargeld schnüffeln, das Leute illegal ins Ausland transportieren wollen. Viele Griechen haben kein Vertrauen mehr in die griechischen Banken. Deshalb horten sie ihr Geld im Ausland. Den Finanzämtern entgehen so viele Steuereinnahmen. Das Ministerium hat jetzt eine Sonderkommission gegründet, die festlegen soll, welche Hunde eingesetzt werden. Griechische Medien berichten, die Favoriten sind bisher deutsche und belgische Schäferhunde und Labradore. China macht sich locker. An der Universität von Tianjin gibt es jetzt Kennenlernseminare. Professor Shi Shu, der sonst kommunistische Ideologie unterrichtet, erklärt jetzt im Kurs Theorie und Praxis romantischer Beziehungen, wie man das andere Geschlecht verführt und wie man damit umgeht, zurückgewiesen zu werden. Die Uni in Tianjin ist die erste, die für solche Themen Scheine vergibt. Ein Zeichen, dass die Behörden sich Sorgen machen um die Stimmung im Land. Junge Chinesen haben im Schnitt mit 22 Jahren zum ersten Mal Sex. Deshalb empfiehlt Professor Shi, den Jungs zum Beispiel, Mädchen nicht auszufragen, als seien sie beim Polizeiverhör. Und den Mädchen rät er zu mehr Selbstbewusstsein. Schaut den Jungs in die Augen, auch wenn ihr euch unsicher fühlt. Ob der Professor für Marxismus, Leninismus allerdings wirklich auch Romantikexperte ist, weiß er selbst nicht. Er ist nämlich Single.
Wissensnachrichten.
Die Staaten der UNO haben sich ziemlich was vorgenommen, genauer gesagt ihre Nachhaltigkeitsziele. Da wollen alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen bis zum Jahr 2030 erreicht haben, dass zum Beispiel Armut beendet ist, Hunger beseitigt und der Klimawandel gestoppt ist. Um mal zu schauen, wo die Staaten da so stehen, gibt es jetzt, nicht ganz ein Jahr später, die erste Analyse in Form einer Studie. Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten, wie sieht's da aus?
Naja, eher nicht so doll. Also die Autoren der Studie sagen, es ist noch ein langer Weg für alle UNO-Mitgliedsländer. 17 Ziele stehen auf der Liste und ganz oben, Armut soll beendet werden. Und zwar in jeder Form und überall. Und danach heißt es weiter, Hunger beenden und bessere Ernährung erreichen. Und auf Platz 3 kommt, ein gesundes Leben für alle Menschen gewährleisten mit guter Gesundheitsversorgung.
Das klingt alles gut, aber wie soll das funktionieren?
Ja, die UNO und ihre Mitgliedstaaten glauben, wenn wirklich alle Länder ernsthaft mitmachen, dann könnten solche Probleme innerhalb einer Generation beendet werden. Armut steht ganz oben, weil die Welt ja heute so eng politisch und wirtschaftlich verflochten ist, dass Armut in einer Region weltweite Folgen haben kann. Und bekämpfen will die UNO sie zum Beispiel durch Entwicklungshilfe. Und um den Hunger zu beenden, da soll zum Beispiel nachhaltige Landwirtschaft stärker gefördert werden.
Aber da hakt es noch, wo genau?
Laut der Studie könnten die reicheren Staaten vor allem mehr tun, wenn es um verantwortungsvolleren Konsum geht. Und sie müssen sich noch stärker in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit engagieren. Und die Entwicklungsländer, die scheitern vor allem daran, Hunger zu bekämpfen und für Sicherheit zu sorgen.
Wer steht denn gut da?
Ja, das sind gar nicht unbedingt die größten Volkswirtschaften, sondern auf den ersten 5 Plätzen liegen kleine, aber wohlhabende EU-Staaten, nämlich die skandinavischen Länder und die Schweiz. Und auf Platz 6 folgt dann Deutschland.
Also das heißt, wir sind ziemlich vorn mit dabei.
Ja, also jedenfalls, wenn es um die Armutsbekämpfung geht, da haben wir laut Studien nämlich die Zielvorgaben schon erreicht. Aber ein Problem bei uns ist, die soziale Ungleichheit wächst. Also viele Leute verdienen sehr wenig. Außerdem muss Deutschland auch noch besser die Natur schützen und das Klima. Und schlecht ist bei uns auch die Infrastruktur. Da hinken wir ziemlich hinterher, zum Beispiel, wenn es um den Zugang zum mobilen Internet geht.
Kommen wir zum nächsten Thema, Urlaubs- und Reisezeit. Wer da ein bisschen weiter wegfliegt, der bekommt oft Probleme mit dem Jetlag, aber da hast du jetzt ein paar Tipps für uns.
Richtig, Mathematiker der US-Uni Maryland haben untersucht, wie unsere Gehirnzellen auf die Reiserichtung reagieren und wie das unsere innere Uhr beeinflusst. Und demnach sollten Leute, die Probleme mit Jetlag haben, erstmal gucken, ob ihre Reise eher nach Westen geht oder nach Osten und dann vielleicht umdisponieren. Denn eine lange Reise nach Osten, die ist wohl anstrengender. Da passen sich nämlich die Oszillatorenzellen, die praktisch unsere Taktgeber sind, schlechter an eine neue Zeitzone an, als wenn es nach Westen geht.
Und wer gar keine Lust auf Jetlag hat, der kann auch mit dem Auto in den Urlaub fahren. Aber da gibt es andere Probleme, denn hinterm Steuer werden auch die friedfertigsten Leute mal zu rücksichtslosen Cholerikern.
Ja, das hat auch gerade wieder eine Non-Profit-Organisation aus den USA in einer Autofahrerumfrage rausgefunden. Da haben nämlich knapp 80% gesagt, ja, hinterm Steuer habe ich letztes Jahr irgendeine Form von Wut ausgelebt.
Zum Beispiel?
Also mehr als die Hälfte hat zugegeben, zugegeben, dass sie absichtlich zu dicht aufgefahren sind. Knapp die Hälfte hat auch aus Ärger gehupt und etwa ein Drittel hat den Mittelfinger oder ähnliche Gesten ausgepackt. In einigen Fällen haben die Leute sogar andere Fahrzeuge gerammt. Und die Studienmacher glauben sogar, dass die Zahlen in Wahrheit eigentlich viel höher sind, weil Befragte ja normalerweise nicht gerne zugeben, dass sie sich aggressiv verhalten. Deshalb vielleicht noch ein Tipp zum Schluss gegen Frust am Steuer. Nicht auf Provokationen eingehen und immer dran denken, der andere hatte vielleicht einfach einen schlechten Tag.
Wiebke Lehnhoff war das aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Das ist ziemlich durchwachsen. Vor allem im Osten gibt es noch viele Wolken und Regen. In der Nacht bleibt es meistens trocken. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 6 Grad. Morgen wird es etwas freundlicher, besonders im Westen Deutschlands. Weniger Regen, mehr Sonne und Werte bis 23 Grad. Am Samstag kommt dann der Sommer zurück mit Temperaturen bis 27 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.